bis es zur Heimführung der rechten Braut, nämlich Rahel, kommt, sind einige Komplikationen zu überwinden. Ja, nicht nur einige, sondern sogar sehr große und schwerwiegende. Erst einmal dient Jakob um Rahel 7 Jahre bei ihrem Vater Laban. Dieser gibt ihm aber in der Hochzeitsnacht nicht Rahel ins Zelt, sondern ihre ältere Schwester Lea, die nicht so schön war und glanzlose Augen hatte. Laban begründet dies so: Es ist nicht Sitte in unserem Lande, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren. Halte mit dieser die Hochzeitswoche, so will ich dir die andere auch noch geben für den Dienst, den du bei mir noch weitere 7 Jahre leisten sollst. Das tat Jakob und hielt die Hochzeitswoche. Aus natürlicher Sicht betrachtet ist dies ein Betrug an Jakob, der ja um Rahel diente und nicht um Lea. Betrachten wir die geistige Bedeutung, dann sieht die Sache sogleich anders aus. Beide Töchter stehen für die Neigung zu den göttlichen Wahrheiten. Die ältere, nämlich Lea, bildet die äußere Kirche vor, während die jüngere, Rahel, die innere bedeutet. Dazu wieder Swedenborg. Diese Kirchen, obwohl sie als zwei erscheinen, sind doch eine, denn die äußere und vorbildende Kirche ist ohne die innere nichts als Götzendienerisches oder Totes. Aber die innere bildet mit der äußeren eine Kirche. Himmlische Geheimnis 409. Also wir sehen daraus, dass die äußere sein muss und dass die äußere ja immer als erstes in Erscheinung tritt. Nun wird sofort klar, warum Jakob zweimal dienen musste, wobei die 7 Jahre keine Zeiträume, sondern Zustände der Verbindung mit dem Herrn bedeuten, im inneren Sinne. Dass Lea als Entsprechung zur äußeren Kirche vorgeschoben wurde, durch Laban, durch ihren Vater, ist auch aus unserer Erfahrung her gut zu begreifen. Wir werden als Kinder erst einmal in die äußere Kirche mit ihren Zeremonien und festen Abläufen hineingestellt. Erst durch ein Leben nach den Geboten, also der Gottes- und Nächstenliebe, entsteht ein echtes geistig-religiöses Leben in uns. Und erst dann wird die Kirche nicht mehr götzendienerisch sein. Wir werden nicht mehr nur nach außen irgendetwas zelebrieren, sondern wir werden die Dinge auch innerlich begreifen und leben. Der Hinweis auf die glanzlosen Augen ist so zu verstehen, die glanzlosen Augen der Lea. Dass mit Glanz Licht korrespondiert, ist ja naheliegend und dies wiederum auf einen höheren Grad der Weisheit hindeutet. Auch das ist ja bekannt. Die Augen als Spiegel der Seele deuten demnach auf die Beschaffenheit der Kirche hin. Und diese ist bei der äußeren Kirche, nur äußeren Kirche, dunkel. Die innere Kirche, Rahel dagegen, war von schöner Gestalt und schönem Angesicht. Also nur die Verbindung beider. Erst da kann man wirklich von Kirche sprechen. Wir überspringen hier die komplizierte Geschichte mit den Geburten der Kinder Jakobs, der 12 Söhne und eine Tochter hatte, die von beiden Frauen mit je einer Magd in buntem Wechsel geboren wurden. Diese Umstände erscheinen zwar für die damalige Zeit ganz natürlich, doch werden durch sie die verschiedenen Entwicklungsstufen dargestellt, bis hin zum Aufbau der angestrebten inneren geistigen Kirche in uns. Also die 12 Söhne, die Mägde, die Abwechslungen, die Eifersüchteleien und alles, was damit zusammenhängt, zeigen an, in welchen Zuständen wir kommen, wenn hier die innere Kirche in uns ersteht. Die 12 Söhne sind die Stammväter der 12 Stämme Israels, die das Land einnehmen, welches Abraham einst von Gott verheißen wurde. Der Name ihres Vaters Jakob wurde vom Herrn in Israel umgewandelt. Wie es dazu kam, soll hier kurz geschildert werden. Jakob diente dem Schwiegervater Laban die versprochenen 2 mal 7 Jahre um der beiden Töchter und dann noch weitere 6 Jahre um der Herden willen, die er hütete. Nach diesen 20 Dienstjahren, man könnte sagen, um alle Liebe und Weisheit zu erlangen, die dort zu erwerben waren, kam es zu einer Trennung zwischen Laban und Jakob, weil sie sich entfremdet hatten. Man könnte auch sagen, Jakob hatte alles Brauchbare dieses Zustandes bei Laban aufgenommen und musste nun weiter. Also in der Bibel wird geschildert, dass die Söhne Labans anfingen, ihn seines Reichtums wegen zu bedrohen, denn sie hatten den Eindruck, dass ihnen das genommen wurde. Jakob war sehr pfiffig. Er war ja ein Mensch des natürlichen Lebens, sehr intelligent und hat auch Laban natürlich, wie er es immer machte, durch seine Intelligenz und Pfiffigkeit einen Riesenreichtum, viele Herden in Anführungsstrichen abgeluchst, weil es war schon in Ordnung. Laban hat sich eingelassen, Jakob, gewisse Tiere, die gesprenkelt waren und die so und so und so waren, zu überlassen, weil er wusste, Laban hat natürlich auch versucht zu tricksen, dass das selten vorkommt. Aber Jakob hatte einen Trick, wie er das sehr stark, sagen wir mal, zahlenmäßig aufstocken konnte, so dass er mit der Zeit, und deshalb hat er auch 6 Jahre nochmal gedient, um der Herden willen, wie es heißt, seine Herden unglaublich zu vergrößern. Und darum heißt es in der Schrift, daher wurde der Mann sehr reich, sodass er viele Schafe, Mägde und Knechte, Kamele und Esel hatte. So zog es Jakob fort, samt seinen beiden Frauen, den Kindern, dem Gesinde und den großen Viehherden. Er musste quasi fliehen, damit nicht die Söhne Labans ihm das vielleicht wegnehmen würden. Er musste fliehen. Laban ist ihm dann nachgeeilt, hat ihn auch erreicht. Aber Laban erkannte, dass Jakob unter der Hand des Herrn war. Und er traute sich nicht, ihn wirklich anzugreifen. Auf jeden Fall ist es Jakob gelungen, sich von Laban zu entfernen. Laban stellt nämlich in der Entsprechung das Gute des ganz natürlich denkenden Menschen dar. Er war noch ein Heide und verehrte Götzen. Mit der Zeit musste es also zu dieser Trennung kommen, damit das göttlich Wahre in Jakob weiter ausgebildet werden konnte. Wir sehen aber, dass hier die natürlichen Verhältnisse, und das ist ja keine gemachte Geschichte mehr, sondern schon historisch, so sich dargestellt haben und entwickelt haben, dass eben Jakob nach diesen 20 Jahren auch wirklich gehen musste. Und er sollte auch gehen, damit es auch deutlich wurde, auch für uns, als es ist ja ein Entsprechungsbild für uns, dass dann nach einer gewissen Zeit, 20 ist ja auch eine Entsprechungszahl, 2 mal 10, Zweimal also das Natürliche, das hier zu seinem Ende gekommen ist, um dann in das Geistige überzugehen. Im nächsten Kapitel machte sich Jakob bereit, seinem Zwillingsbruder Esau wieder zu begegnen. Also jetzt tritt quasi die Wiedergeburt in eine entscheidende Phase, die Wiedergeburt bei uns allen, dem er einst ja das Erstgeburtsrecht und dann auch noch den Segen seines Vaters Isaak abgeluchst hatte. Also quasi alles, was nötig war zur geistigen Entwicklung. Nun sah Jakob diesem Treffen mit berechtigten Bangen entgegen, da er immer noch die Rache des Bruders fürchtete. Das wird also in der Bibel sehr dramatisch auch dargestellt. Er stellte ihm zur Versöhnung eine große Anzahl Tiere zu einer stattlichen Herde zusammen. Diese Tiere stellen in der Entsprechung das erworbene Gute seines, also hier Jakobs, aber eben auch unseres jeweils, unseres Wesens dar. Man könnte es sich so auch so vorstellen, dass uns in einem bestimmten Stadium der Wiedergeburt unser eigenes Gute, das, was wir als Gutes in Anführungsstrichen angehäuft haben im Laufe des Lebens, dass uns das auch ins Bewusstsein tritt. Das heißt, wir wissen jetzt auch, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr tun würden, zum Beispiel. Wir wissen auch, dass wir in bestimmten Lebensabschnitten richtig gehandelt haben, eigentlich liebevoll. Natürlich wissen wir auch die Kehrseite, das ist klar, dass wir böse gehandelt haben. Aber es geht jetzt hier um das Gute, das wir jetzt zusammenstellen für unseren neuen Zustand, das uns bewusst ist und das wir auch betrachten können und auch betrachten sollen, weil es ist Teil unseres Wesens geworden. Hier kommt der Mensch nun endlich zur Einsicht, dass das Grundlegen des Lebens das geistig Gute aus Gott ist, aus dem sich alles Weitere, also ja praktisch auch seine Weisheit, auch sein Erkenntnisvermögen, auch sein Bewusstsein und so weiter ableitet. Wir erleben in dieser Geschichte unsere demütige Selbsterkenntnis und die Unterwerfung des Kopfverstandes unter das Herz. Dieser Vorgang ist ein schwerer Kampf innerhalb unserer Umbildung und Wiedergeburt. Es geht um die Selbstüberwindung, die wir mit unserem geistigen Überlegenheitsgefühl gegenüber unserer Demut, unserer Liebe, ja, besonders eben unserer Demut ausfechten. Aber der Herr bringt uns durch Versuchungen in höhere Erkenntnisgrade. Das hört sich dann so an. Nun stand Jakob bei Nacht auf, was seinem alten Zustand bezeichnet, nahm seine beiden Frauen und Mägde und 11 Söhne, all sein Wahres und die Neigungen zum Guten. Der 12. Sohn, Benjamin nämlich, war noch nicht geboren. Woran man sieht, dass hier noch was fehlt, was auch immer. Und führte sie, also seine ganze Familie, über das Wasser. Das heißt, im Sinne eines Erkenntnisstromes setzte er all sein Hab und Gut, also sein ganzes Wesen, in einen neuen Lebenszustand. Denn es handelte sich um den Grenzfluss zum Lande Kanaan. Und er blieb allein zurück. Und zwar in einem Zustand der Anfechtung. Wir können uns vorstellen, dass wenn wir in diese Lebensabschnitte kommen, dass wir dann mancherlei Anfechtungen haben. Denn es geht ja hier jetzt um Versuchungen. Das heißt, wir sollen in eine echte Demut kommen, in eine echte Erkenntnis, was in uns ist denn gut? Und was kann gut bleiben? Das heißt, was entspricht uns nun eigentlich? Was ist schon wesenhaft geworden? Oder was ist ja, was ja normal ist auf dem Wege? Wir erkennen etwas über die Lehre und wollen es jetzt umsetzen. Das ist aber ein früherer Lebenszustand. Das ist ein Lebenszustand, wo wir noch kämpfen, wo es noch nicht wesenhaft geworden ist, wo wir noch aus dem alten Zustand heraus was ändern wollen. Aber jetzt sind wir in einer neuen Phase. Das ist das, was hier dargestellt wird. Und es wird jetzt sehr heftig dargestellt, sehr deutlich. Und zwar hier mit dem nächsten Bibelspruch. Hier heißt es nämlich: Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Die Morgenröte, das neue Bewusstsein. Und wer ist dieser Mann, der mit ihm rang? Hier zeigt sich der Kampf auf dem Weg der Wiedergeburt, wo es sich zu einem echten, wesenhaften Ende hinarbeitet und näher kommt. Bei diesem Kampf wurde Jakob die Hüfte ausgerenkt, so dass er hinkte. Solange der Mensch auf der Erde lebt, ist er auch in höheren Zuständen meist nicht völlig geistig in seinem Fühlen und Denken, aber auch eben nicht mehr völlig materiell. Deshalb hinkt er. Was so viel heißt wie: Wohl ist meist der gute Wille vorhanden, aber das Fleisch ist noch schwach. Also all diese alten Gewohnheiten und auch alten Neigungen fordern noch ihren Tribut in diesem Zustand. Gegen Ende des Kampfes rief Jakob seinem sogenannten Gegner zu: Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Der Fremde aber sprach: Wie heißest du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Männern, also mit Glaubenswahrheiten, gekämpft und hast sie gewonnen oder, wie es auch heißt in der Tafelbibel, sie übermocht, also die Falschheiten überwunden. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Peniel. Denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und meine Seele ist gerettet. Dieses Wort, warum fragst du, wie ich heiße, das sagt Gott zu Jakob. Das ist es, was hier auch gemeint ist. Wir müssen erkennen, wo Gott in uns und bei uns und auch im natürlichen Leben und auch im täglichen Leben, wo er ist, wo er wirkt, wo er zu uns spricht. Das müssen wir erkennen. Dann müssen wir nicht mehr fragen, wie heißt du? Wir wissen es dann doch. Von dieser Entwicklung her betrachtet, ist es nun auch nicht mehr erstaunlich, dass die folgende Begegnung der Brüder Jakob und Esau in einer Versöhnung endet. Und Jakob bat um der Schwächsten seiner Herde willen. Mein Herr, sagt er zu Esau, mein Herr, ziehe vor seinem Knechte her. Ich will gemächlich hinten nachtreiben, wie das Vieh und die Kinder gehen können, bis ich komme zu meinem Herrn nach Seir. Der Mensch hier in seiner Vernunft- und Verstandessphäre ist sich nun seiner schwachen Seiten bewusst und gibt dem geistigen Einfluss des Liebesgeistes in sich bewusst den Vorrang. Die rechte Ordnung ist wiederhergestellt, indem Esau vor Jakob herzieht. Das Gute der Liebtätigkeit steht nun über dem lehrmäßig Buchstäblichen. Oder anders ausgedrückt, das Wahre lässt sich vom Guten leiten.